Das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist die innere Schatztruhe oder die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes ist ja erstmal so ein Begriff, wenn man den so hört. Was klingt das eigentlich? Wenn ich also heute durch die Stadt laufe, die Gesellschaft mal frage, was ist denn für dich Herrlichkeit? Dann würden die sagen, Herrlichkeit, was ist das für ein Begriff? Das kennt man fast gar nicht mehr. Man sagt höchstens noch, oh, ist das herrlich gewesen heute beim Theater oder so. Aber so Herrlichkeit ist der Begriff an sich. Ich lasse erstmal so stehen, diese Frage, und komme nochmal mitten in der Predigt drauf zu. Zuerst nochmal die innere Schatztruhe. Ich hatte, da war meine Cousine noch 2 Jahre alt, heute ist sie 18, aber dann war sie 2 Jahre alt. Und ich hatte wir waren zu Hause in der Familie zusammen, und dann hatte sie so eine kleine Schatztruhe gehabt, eine ganz schöne kleine Schatztruhe. Und dann ist sie damit herumgelaufen und hat gesagt, hier ist mein Geheimnis drin. Ja, da darf dann niemand reinschauen, was da drin ist. Und ich habe, ich war so neugierig, wollte wissen, was da drin ist. Und ich habe sie gefragt, was hast du denn da drin? Nee, darfst du nicht wissen, was meinst du? Und ich bin immer wieder darauf zugekommen und gesagt, ich bin so neugierig, ich will das unbedingt wissen. Und ich war so ein bisschen naiv und habe dann einfach tatsächlich diese Box irgendwann erhascht, ja, hat dann aufgemacht und da war nichts drin. Sie hat mich erwischt, dass ich gerade die Box aufgemacht habe, ist in Tränen ausgebrochen, kam auf mich zugerannt, hat mir diese Schatztruhe aus der Hand gerissen und hat gesagt, nein, das ist mein Geheimnis. Und sofort habe ich zugemacht und war für die nächsten 2 Stunden nicht mehr auf mich gut zu sprechen. Ja. Was ist da passiert? Das war ihr Geheimnis, das war ihre Schatztruhe, das war ihr Schatz, egal was es war. In ihrer Vorstellung war ihr das total wichtig. Und als ich diese Truhe geöffnet habe, habe ich das, was sie für sich als wertvoll und intim empfunden hat, irgendwo kaputt gemacht. Und seitdem habe ich total Respekt davor, wenn kleine Mädels mit kleinen Schatz rumlaufen und sagen, das ist mein Schatz. Und dann würde ich sagen, es ist dein Schatz. So eine innere Schatztruhe. Was tragt ihr in euren Schatztruhen mit euch? Vielleicht tief in eurem Herzen. Ihr habt eine Schatztruhe, ihr habt dort Erlebnisse vielleicht, ihr habt dort Bilder im Kopf, ihr habt vielleicht Geschichten im Kopf, ihr habt vielleicht ein Lied im Kopf. Irgendetwas tragt ihr mit euch herum, ganz tief in eurem Herzen, wo ihr sagt, das ist absolut meins, da hat niemand was zu sagen, da hat niemand das anzufassen oder wegzunehmen. Vielleicht tragt ihr euren Partner in eurem Herzen oder die Gemeinde. Und es gibt so viele Dinge, die wir bei uns im Herzen tragen. Und darum geht es mir heute. Um das, was wir in unserem Herzen tragen. Das, was wir in unserer inneren Schatztruhe mit uns herumtragen. Und die Bibelgeschichte, um die es heute geht, ist Lukas 10. Und wenn ich den Titel an die Wand werfe, dann wisst ihr genau, welche Geschichte gemeint ist. Lukas 10. Ihr könnt es gerne mitlesen. Ich werde es nicht vorlesen, sondern ich werde es ein bisschen erzählen. Es geht um Maria und Martha, die beiden Frauen. Als Jesus dort war, in dem Haus von Martha, und ich muss mal ganz kurz mal den Anfang finden. Da war eine Schwester, sie hieß Maria, und sie war zu den Füßen von Jesus und hat ihm quasi zugehört. Und dieses Bild zu Füßen eines jemanden zu sein, wenn er was erzählt, ist eigentlich so in der hebräischen Welt, in der Kultur, da wird gerade eine Lehrstunde gegeben. Da ist jemand, der hört jemandem zu, der Lehrer hat was zu sagen, der Rabbi, und man sitzt zu den Füßen des Rabbis, um zu erfahren, was der einem zu erzählen hat. Und dann ist da die Martha, und sie war sehr beschäftigt mit ganz vielen Dienen. Dann trat sie irgendwann zu Jesus und dann sagt sie, sag mal, merkst du es nicht? Kümmert es dich nicht, dass Maria einfach nur da rumsitzt und ich hier rumlaufe und alles hier mache und tue?
38 von ihm.
Hm? 38. Ja, genau. Danke. Und wie war die Antwort in Vers 41 von Jesus? Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat aber das gute Teil erwähnt, das nicht von ihr genommen werden wird. Was ist denn dieses gute Teil, was nicht von ihr genommen wird? Und was hat Martha falsch gemacht? Das sind ja oftmals so die ersten Fragen, die einem im Kopf fliegen. warum ist denn Martha so aufgeregt und macht Maria was falsch oder macht Martha was falsch? Und oftmals wird diese Geschichte auch benutzt, um Maria und Martha gegeneinander auszuspielen. Aber worum geht es eigentlich? Und da möchte ich so ein bisschen drauf einsteigen. Martha. Martha ist die Person, die dient. Und eigentlich ist es ja was Tolles, wenn man dient. Es ist toll, wenn der Potluck, das Potluck. Und wenn Menschen im Hintergrund das Essen, ja, das ist einfach. Wenn Menschen im Hintergrund in der Küche sitzen und stehen und Essen zubereiten und damit quasi der Gemeinde einen Dienst tun, das ist total toll. Und es gibt Menschen, die sich gerne dahin stellen und es gerne machen und andere Menschen lassen sich gerne bedienen und das Essen zu sich nehmen. Und das ist was ganz Tolles. Und Maria hat trotzdem das gute Teil erwählt. Was hat Maria gemacht? Die saß nur da und hat Jesus zugehört, was er erzählt hat. Und Jesus sagte, du hast so viele Dinge im Kopf, du bist viel zu beschäftigt. Sie macht sich viel zu viel Sorgen. Und es gibt ein Bild, was so ein bisschen das darstellt. Ja, das ist ein Gemälde von, ich weiß nicht mehr, wer das war, aus dem, ich weiß nicht mehr, welche Zeit es war. Aber das Bild finde ich ganz besonders ganz toll, weil Martha links steht und rechts ist so ein komisches Ungestüm mit irgendwelchen komischen Flügeln im Hintergrund. Dieses Gesicht ist ganz gruselig und sie zeigt mit einem Finger auf dieses komische Monster. Und das ist ein Bild, was zu diesem Bibeltext gemalt wurde. Und es soll darstellen, wie Martha sich um diese ganzen Alltagssorgen Gedanken macht. Dieses Monster-Alltag. Und das kennen wir zu gut. Zu Hause, ja, Haushalt machen, Wäsche machen, Kinder großziehen, in die Schule bringen und Finanzen klären, einkaufen gehen, arbeiten. Das ist ja alles echt ganz schön anstrengend, auch wenn man das sich mal alles vor Augen führt. Und irgendwie ist dieser Alltag so ein Monster. Und Martha versucht, dieses Monster zu bezwingen. Und versucht, sie mit diesem kleinen Zeigefinger drauf zu zeigen. Und versucht, irgendwie Herr zu werden all dieser ganzen Sorgen. Das ist das, was dieses Bild zum Ausdruck bringt. Und Jesus sagt, du machst dir viel zu viele Gedanken. Du schenkst diesem Monster-Alltag viel zu viel Aufmerksamkeit. Viel zu viel Bedeutung, viel zu viel Gewicht. Stattdessen, sagt er, Maria hat das gute Teil erwählt. Was ist denn so gut daran, was Maria gemacht hat? Einfach nur faul da zu sitzen, in Anführungsstrichen, und nichts zu tun, einfach nur zuzuhören. Faulheit ist ja auch so ein Begriff, der in unserer Gesellschaft, oder wenn wir Menschen sehen, die einfach nur rumsitzen, Hände in die Hosentaschen, das kenne ich aus der Arbeitswelt noch so ein bisschen. Wenn ich die Hände in die Hosentasche stecke, dann heißt das, ich bin faul. Ein guter Arbeiter hat die Hände in die Hüften zu stecken oder anzupacken. Ja? Also Faulheit hat eine sehr, sehr negative Konnotation. Oder dieses, was heißt Faulheit? Dieses einfach nur Dasein. Da zu sitzen und nichts zu tun. Aber das ist das, was Maria macht und das ist das Gute. Was ist denn so gut daran? Muss ich mal ganz kurz gucken. Ich bin nämlich, ich habe nämlich eine Predigt, die ist jetzt so vorbereitet. Ja? Ich habe gar keine Texte, deswegen, das ist eine neue Methode, ich werde ausprobieren. Deswegen verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal so ein bisschen hakelig bin. Was ist passiert, als Jesus Martha angesprochen hat, auf das, was sie ihm gesagt hatte? Hat er sie gemaßregelt? Oder hat er sie beschimpft? Oder was hat Jesus gemacht? Es klingt ja erstmal so, wenn man das liest, ein bisschen kommt so ein unbehagliches Gefühl auf, wenn ich das Ganze als Gast miterleben würde. Wenn Martha und Maria tatsächlich in diesem Raum hier stehen würden, Martha rennt umher und dann sagt sie irgendwann, Jesus, guck dir doch mal Maria an, die sitzt da nur rum. Wie würdest du dich fühlen, wenn du da stehst und das wieder erlebst? So ein leichtes Fremdschämen ist ja irgendwo da. Und ihr kennt das ja auch aus anderen Situationen gut genug. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, du bist zu beschäftigt. Du machst dir viel zu viele Gedanken. Das, was Jesus in diesem Moment macht, ist, Martha zu sehen. Er sieht Martha und er sieht ihre Sorgen und Martha fühlt sich wahrgenommen von ihm. Er spürt, dass Jesus sie wahrnimmt. Und das ist das Evangelium. Das ist eine These, die ich jetzt ganz bewusst provokant in den Raum stelle. Das, was Jesus macht in diesem Moment, ist Evangelium. Und ich möchte euch auch ein bisschen in diese Reise mitnehmen, warum das Evangelium ist. Und dazu habe ich etwas mitgebracht, ein paar Fragen. Und ich habe leider etwas vergessen, und zwar eine Vereinigung, so ein Block von ein paar Blättern, die hätte ich gerne am besten ausgeteilt. Aber ich habe gehört, dass Sitzen mit zu den Top 5 der schlimmsten Faktoren für, ich sag's mal ganz trocken, Tod ist. Deswegen möchte ich euch mal bitten, und ich glaube, dass es auch möglich ist mit euch, ich werde jetzt gleich ein paar Fragen an die Wand werfen. Es gibt 3 Farben, Rot, Grün und Gelb. Und die Frage ist, wenn du dich an der Stadt verlaufen hast, welche Antwort oder welche Reaktion würde kommen? Und das, was euch zusagt, wo ihr sagt, das ist genau das, was ich machen würde, dann gehen die Leute, die rot wählen würden, an diese Wand. Und die Leute, die gelb wählen, gehen an diese Wand. Und die grünen bleiben einfach in der Mitte. Kriegen wir das hin? Ja, das ein bisschen Bewegung reinkriegen? Welcher Vers trifft für dich die Aussage des Evangeliums? Rot. In ihm, also in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Oder grün, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Oder gelb, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger und der Heiligen und Gottes Hausgut. Was ist für euch
das ist rot. Alles rot.
Alles gut.
Manu, warte.
Das ist gut. Wer ist denn hier grün? Mach mal kurz die Hände hoch.
Oh.
Ein Grüner? Okay, sehr schön. Könnt ihr wieder setzen.
Okay.
Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich das mache. Warum gibt es diese 3 verschiedenen Bibeltexte und warum habe ich sie nebeneinander gesetzt? Ich habe es gemacht, weil ich das von jemandem geklaut habe. Der heißt Jens Stamberg aus Bremen, ist ein Pastor dort aus der evangelischen Kirche. Und er hat das Evangelium in 3 verschiedenen Gesichtern. Ich zeige mal ganz kurz ein Bild. Die 3 Gesichter des Evangeliums, die hat er quasi so für sich so formuliert. Und ich finde diese Formulierung, diese Darstellung von 3 verschiedenen Perspektiven des Evangeliums unheimlich spannend und sehr wichtig und auch irgendwo sehr hilfreich. Und ich möchte euch auch so ein bisschen erklären, warum das so ist. Und es hat auch sehr, sehr viele Kettenreaktionen, wenn man das mal so für sich durchdenkt, was es bedeutet. Das rote Muster, er beschreibt das mit dem Wort Muster. Das ist so ein Paradigma vielleicht, also ein Gedankengang, ein Denktyp oder eine Denkwelt. Das rote ist Vergebung der Sünden. Das hat was mit Schuld zu tun, mit Schuld und Vergebung. Das sind so 2 Begriffe, die gegenüberstehen, Schuld und Vergebung. Und so verstehen wir das Evangelium irgendwo. Wir haben das so gelernt, das reformatorische Schuldvergebungsprinzip, was wir so kennen. Das grüne Muster, da steckt die Werke des Teufels, das hat was mit Angst zu tun. Und Gott ist derjenige, der triumphiert. Er ist derjenige, der Schutz bietet. Schutz und Angst, das ist das andere Muster, wo wir auch drin fühlen können. Und das gelbe Muster, das ist Scham und Annahme. Wir sind nicht mehr Fremdlinge, wir sind nicht mehr die Ausgestoßenen, sondern wir sind die Angenommenen, wir gehören dazu. Und ich glaube auch, dass diese 3 verschiedenen Aspekte oder Perspektiven alle 3 Evangelium sind. Dass nicht nur die Vergebung der Schuld das Evangelium ist, sondern dass auch der Schutz Gottes Evangelium ist. Dass auch die Annahme bei Gott, bei Jesus Evangelium ist. Und das, was Jesus mit Martha macht, ist nicht ihre Schuld zu sehen oder Maria die Schuld zu sehen und ihr zu vergeben oder mir zu vergeben, sondern er hat sie gesehen. Und damit hat er ihr Annahme geschenkt. Martha, ich nehme dich an und ich sehe, dass du leidest unter deinen Beschäftigungen. Und du gehörst trotzdem dazu. Und du bist jetzt nicht, weil du diese Frage stellst, irgendwie schlechter oder blöder oder Maria ist auch nicht gerade schlechter, sondern ich sehe dich. Und das, was Jesus macht, ist totales Evangelium. Was da geschieht, ist Annahme. Und in diesem Begriff Annahme oder Scham, da steckt auch ganz viel Würde drin. Ganz viel Wertschätzung, ganz viel Ehre, Respekt, Zuspruch. Und ich würde ganz gerne ein... nee, noch nicht, das kommt jetzt gleich. Jesus betont also die Annahme in diesem ganzen Kontext, in dieser Geschichte. Und das ist darauf, wo ich aufbauen möchte. Es gibt nämlich noch zwei Bilder, die es ein bisschen verherrlichen, also nochmal verdeutlichen. Das eine Bild ist, man sieht, links ist Martha, rechts ist Maria. Martha zeigt, macht so. Das ist ja so eine schöne Geste von, was ist das denn? Ja. Und Maria sitzt da nur ganz friedlich und macht nichts und lässt es einfach nur über sich gehen. Und Jesus maßregelt Martha. Das ist so eine typische Darstellung oder Deutung des Textes in Richtung Schuld und Vergebung auch ein bisschen. Ja. Martha zeigt die Schuld von Maria an, Jesus zeigt die Schuld von Martha. Aber es gibt auch ein anderes Bild, was ganz anders ist. Da ist Maria zu den Füßen von Jesus und da ist Martha links mit einem Krug in der Hand, aber Martha schaut Jesus an und zeigt nicht auf Maria. Und was Jesus macht, Jesus ist übrigens, also mal ganz kurz zum Vergleich, Jesus ist oben, also von der Bildhöhe her, ja, Martha ist auf der Mitte und Maria ist ganz rechts unten und Jesus ist der Höchste. Und hier in diesem Bild ist Martha die Höchste und Jesus ist dazwischen und Maria ist unten. Und was macht Jesus? Er zeigt nicht mit dem Zeigefinger auf sie, sondern er berührt sie an der Schulter. Was macht es mit euch, wenn jemand zu euch kommt und euch an der Schulter berührt? Was macht es mit euch? Was ist das für eine Geste? Was löst das für ein Gefühl euch aus?
Vertrauensbeweis.
Ein Vertrauensbeweis, ja? Ich möchte dir was sagen. Komm mal her, mein Bruder oder meine Schwester, ich möchte dir was sagen. Und es fühlt sich gut an, wenn jemand so zu mir kommt, anstatt so. Und das ist Evangelium, das ist Annahme. Das ist eine Begegnung des Vertrauens. Und Martha schaut nicht erbost, sondern sie schaut, guck mich doch mal an, sieh mich doch. Guck mal, ich mach so viel, ich hab den Kuchen in der Hand. Und Maria macht nichts. Also sie zweifelt eher daran, was sie da macht. Und sie zweifelt daran, warum Maria das darf und warum Martha rumlaufen muss und Krüge rumtragen muss. Und Jesus sieht sie. Und ich finde, dieses Bild, das drückt noch mehr Evangelium aus, als vielleicht das andere Bild der Schuld und Vergebung. Und jetzt kommt die Herrlichkeit Gottes ins Spiel. Kurze Frage an dich. Die Kindergeschichte, hast du die spontan ausgewählt, nachdem ich gesagt habe, ich mache Herrlichkeit Gottes als Predigt? Also, okay. Passt nämlich wunderbar rein. Ja. Die Herrlichkeit, das ist das, was hier passiert. Hier geschieht Herrlichkeit. Es gibt den Begriff Herrlichkeit im Hebräischen, Kavod, ja. Müsst ihr euch nicht merken, wie diese Zeichen aussehen. Aber das Wort Kavod steht für Herrlichkeit und es gibt in der Bibel eine ganze Menge von Bibeltexten, wo von der Herrlichkeit Gottes gesprochen wird. Wir lesen zum Beispiel im Alten Testament, als die Stiftshütte gebaut wurde, dass Gott in das Heiligtum kommt und das Zelt mit seiner Herrlichkeit ausfüllt. Und Herrlichkeit, da steht das ganz oben, ja, dieser Begriff Herrlichkeit ist auch der Begriff für schwer und für Ehre. Und das sind nochmal so Begriffe, die ganz, ganz intensiv dieses Wort Kavod oder dieses Wort Herrlichkeit zum Ausdruck bringen. Es gibt noch andere Begriffe wie Würde, Ruhm, Hoheit, Glanz, Pracht, Schönheit, Wohlstand, Reichtum, Gewichtigkeit, Bedeutsamkeit, Ansehen, Respekt. Das hebräische Wort hat ein ganz großes, ich sag mal, semantisches Feld, also Bedeutungsfeld, wo man diesen Begriff auf verschiedene Perspektiven hin verstehen und annehmen, also begreifen kann. Als Jesus was war das erste Wunder von Jesus? Wisst ihr das? Hochzeit zu Kana, genau. Und da steht in Vers 11, nachdem das ja passiert ist, nachdem Jesus das Wasser zu Wein verwandelt hatte, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus offenbart seine Herrlichkeit durch das, was er getan hat. In der Begegnung mit Martha, Maria, hat er durch das Berühren, durch das Ich sehe dich, da hat er Herrlichkeit offenbart. Als Jesus eingezogen ist nach Jerusalem, diese ganzen Palmwedel, dieses Bild, was da, also das, was alles gewebt hat, das ist ja herrlich. Da ist Jesus, der mit seiner Herrlichkeit in die Stadt einzieht und die Menschen reagieren darauf, indem sie diese Palmwedel wedeln. Und das ist eine Antwort auf Jesu Einzug. Da ist nicht nur Jesus, der herrlich ist, der die Herrlichkeit reinbringt, sondern es ist auch die Reaktion des Menschen, die diese Herrlichkeit erwidern mit Herrlichkeit. Also Herrlichkeit, wenn man jetzt auf den Begriff Ehre rübergeht, ja, da oben, der Begriff Ehre. Ehre ist etwas, was man sich nicht verdienen kann. Ehre ist etwas, was man sich nicht einkaufen kann oder nehmen kann. Ehre wird einem einfach nur zugesprochen durch den anderen. Ich kann dir nur die Ehre erweisen. Ich kann sie mir nicht nehmen. Ich kann einfach nur hoffen, dass ich sie irgendwann bekomme. Und Jesus hat sie bekommen. Dadurch, was die Menschen, also wie die Menschen auf ihn reagiert haben. Und Jesus hat sehr, sehr viel Ehre bekommen. Er ist durch die Stadt gelaufen, er hat Wunder verbracht und die Menschen haben das gesehen, sind sofort hinter ihm hergerannt. Die sind so weit hinterhergerannt, dass sie sogar kilometerweit raus bis zum See gelaufen sind, um dort Jesus zuzuhören. Die ganze Nacht, die ganzen Tage, sodass sie Hunger hatten und dann brauchten sie 2 Fische und 5 Brote, um sie wieder, also, zu füttern, satt zu kriegen. Jesus war so herrlich, hat so viel Eindruck hinterlassen bei den Menschen, dass die Menschen als Reaktion darauf ihm die Ehre erwiesen haben, indem sie ihm überall hingefolgt sind. Wie können wir Gott Ehre geben? Gott ist für uns herrlich. Er ist irgendwo Herrlichkeit. Aber was bedeutet das eigentlich? Das ist so ein Begriff, der irgendwie so ein bisschen abstrakt ist und wir kriegen das, glaube ich, mit unseren Worten oder mit dem, wie wir denken, kaum hin, das irgendwie zu beschreiben oder anzunehmen oder irgendwie zu erfassen, was es ist. Und es ist auch irgendwie ganz typisch, denn unsere Welt, unsere deutsche Kultur, ist geprägt von Schuld und Vergebung. Wir sind sehr griechisch in diesem Punkt unterwegs. Schuld und Vergebung, rationales Denken, Vernunft, ja. Wenn ich missgebaut habe, dann habe ich eine Strafe zu zahlen, dann ist das erledigt. Aber in der Scham- und Annahmekultur, da läuft das ganz anders ab. Scham, also die Schamkultur, das ist zum Beispiel eine Kultur in Asien, Japan, wenn man da an diese alte Kultur denkt von Japan, da geht es sehr, sehr stark um Ehre und um Scham und Beschämung und das Angenommensein, Königtum. Das sind so viele Geschichten, die man vielleicht aus dem Film kennt, wo ein Japaner oder ein Samurai zum Beispiel, wenn sie den König verraten haben, das nächste, was sie tun, war Selbstmord. Zu Ehren des Königs, weil sie es so beschämt haben, weil sie den König so beschämt haben. Und das ist eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Denkweise. Wenn wir das machen würden, wenn wir den König beschämen würden, dann würde er sagen, zahl eine Strafe dafür und dann ist gut. Aber in dieser Welt ist es anders. Da bist du beschämt, da bist du rausgeworfen, da wirst du als Fremdling bezeichnet und aus der Gemeinde rausgeworfen. Aber Gott macht das genau andersrum. Gott will dich annehmen. Er möchte jeden von uns, der Fremdling ist in einer Welt, annehmen. Er möchte uns zu seinen Hausgenossen machen. Er möchte uns die Herrlichkeit, die uns genommen wurde, wieder zurückgeben. Die Ehre, die uns genommen wurde, die uns eigentlich zusteht, wieder zurückgeben. Wie oft werden wir beschämt? Wie oft werden wir beschuldigt für irgendwas, was wir sind oder tun? Gerade das Thema Migration. Wie oft werden Menschen beschämt, einfach weil sie aus einem anderen Land kommen, weil sie dort andere Probleme haben? Aber eigentlich sind es einfach nur Menschen, denen Ehre gebührt, so wie Gott die Ehre gebührt. Und oftmals denken wir, aber die Ehre gehört doch nur Gott allein. Ja, die Ehre, die Gott bekommt, ist ein Beziehungsgeschenk. Wir geben Gott die Ehre, Und das können wir auch nur, weil Gott uns erschaffen hat. Und Gott hat uns gut gemacht, sehr gut gemacht. Er hat uns zu vollkommenen Wesen geschaffen. Und nachdem wir aus dem Garten Eden rausgeworfen wurden, da wurden wir in so eine dunkle Welt gebracht, da haben wir diese Herrlichkeit Gottes verloren, die wir bekommen haben, als wir erschaffen wurden. Und Gott war, seitdem er uns aus dem Garten Eden rausgeworfen hat, drauf und dran, uns diese Herrlichkeit immer wieder zurückzugeben. Und am stärksten ist das Bild durch Jesus Christus. Durch seine Herrlichkeit möchte er den Menschen die Herrlichkeit wieder zurückgeben. Und dieses Beziehungsgeschehen, was da geschieht, Gott wird verherrlicht dadurch, dass wir ihn wahrnehmen und ihn toll finden. Und er freut sich darüber, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn wichtig finden, dass er schwer wird in unserem Leben. Und wir bekommen die Herrlichkeit, weil Gott sich freut, dass wir ihn angenommen haben. Und ich glaube, dass heute hier in den letzten fast 2 Stunden von Anfang an sehr viel Herrlichkeit hier in diesem Raum ist. Als ich hier reingekommen bin, habe ich dieses Bild gesehen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in Bad Schwartau. Mit diesem grünen Blätter im Hintergrund und dann dieses türkise Hexagramm, dieses Symbol. Und diese Farbenbilder, die haben auf mich gewirkt. Und ich bin sowieso jemand, der ästhetisch ist. Und wenn ich Farben sehe, ja, das löst bei mir was aus. Und wenn ich die Natur sehe, wenn ich die Schöpfung sehe, wenn ich die Vögel sehe, wenn ich die Blumen sehe, die Gott geschaffen hat, das löst was bei mir aus. Auch das Lied, was wir ganz am Anfang gesungen haben. Ein Vers war das, Lied 63. Ich kann das jemand nochmal aufschlagen, den ersten Vers nochmal, die erste Strophe nochmal lesen.
53
war das?
Das war das erste Lied.
Ja, du hast mit Herrlichkeit gehört. Ich hatte das gerade nicht mehr im Kopf.
Mein König voller Tracht.
63 war.
Und da steht irgendwas mit Herrlichkeit. Denn du bist vollkommen gut zu uns. Also dir gebührt die Ehre, die gehört die. Du bist allein würdig.
Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, und du bist vollkommen gut zu mir.
Du bist vollkommen gut zu mir. Das heißt also, Gott ist gut zu uns. Und wir reagieren darauf mit, du bist würdig. Und das, was wir hier erleben, wie wir heute in dem Erfahrungsbericht miteinander gesprochen haben, wo wir unsere Geschichten erzählt haben, das, was uns bewegt hat und wir uns Wertschätzung entgegengebracht haben, dass wir zugehört haben, dass wir Anteil genommen haben, all das ist Herrlichkeit. All das ist Kavod, weil wir aufeinander uns beziehen und weil wir einander die Ehre geben, uns zuzuhören. Und wir gehören hier alle zu einer Familie dazu. Wir lassen die Tür offen, um die Leute hier reinzulassen. Es angenommen sein, das ist das Evangelium. Und nicht einfach nur, dass wir den Leuten sagen, du bist schuldig, du brauchst einen Gott. Sondern, komm her, mit dem, was du hast, mit dem, was du bist, was du erlebt hast, was du gemacht hast, das ist alles nicht relevant. Deine Schuld ist in dem Moment nicht wichtig. Wichtig ist, dass du jetzt hier bist, dass du jetzt hier in diesem Raum in der Gemeinschaft mit Gott bist, dass du jetzt einfach nur sein kannst, so wie Gott dich eigentlich gesehen hat. Von vornherein. So wie Jesus Martha gesehen hat. So kannst du sein. Und das ist diese innere Schatztruhe, die ich Ihnen geben möchte, dass ihr all diese Dinge, die ihr erlebt habt in eurem Leben, all die Berührungen, die ihr von Jesus bekommen habt, all das, was ihr, wo ihr merkt, boah, das ist so herrlich, dass ihr das als das Evangelium Gottes anseht. Weil es das ist, was unser Evangelium auch ausmacht. Nicht nur, dass wir vor Gott treten, unsere Sünden ablegen und unsere Schuld einsehen und Vergebung erfahren, sondern darüber hinaus, weil wir leben ja bereits in der Vergebung. Das heißt also, was kommt danach? Danach kommt bei Gott sein, in seinem Reich Gottes sein, seine Hausgenossen sein, angenommen sein. Wir sind Teil einer großen Gemeinschaft. Und was sollen wir dann tun? Wir sollen einander anreizen zu guten Werken, so heißt es in irgendeinem Brief von Paulus. Anreizen zu guten Werken, dass wir einander aufbauen, ermutigen. Mit guten Werken, mit Werken der Liebe einander zusprechen. Und das so lange und geduldig aus durchziehen, bis Jesus wiederkommt. Und ich hoffe, dass eure Schatztruhe immer größer wird. Und dass sie euch keiner nehmen, also die kann euch keiner nehmen. Ja, Römer 8, Vers 38, ganz klarer Text. Ja, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Nichts. weder Tod noch Leben noch Reichtum noch Könige noch finstere Herrscher, was auch immer was es ist. Niemand kann euch das nehmen, was ihr mit Gott erlebt habt. Niemand kann euch das Evangelium nehmen, das ihr von Jesus bekommen habt. Niemand. Und das ist das, was euer Leben ausmacht. Jeder von uns trägt eine Schatztruhe mit sich. Und da sind sehr, sehr viele Geheimnisse drin, sehr, sehr viele herrliche Sachen drin, sehr, sehr viel Kavot, sehr, sehr viel Schweres, Gewichtiges, Bedeutungsvolles. Und all das tragt ihr mit euch herum. Und das ist euer Evangelium. Das ist eure Begegnung mit Jesus. Das ist eure Beziehung zu Jesus.